Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast Im Gespräch. Ich bin Roger de Weck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik, und republik.ch produziert den Podcast heute mit der neuen Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, Rita Famos. In der Adventszeit zu Christentum und Glaube, Kirche und Politik, reformierten Katholikinnen und Muslime. Willkommen, Rita Famos.
Vielen Dank, Herr de Weck.
Jesus Christus ist an Weihnachten geboren worden, Gottes Sohn. Musste es ein Sohn sein? Könnte es auch eine Tochter gewesen sein?
Es hätte auch eine Tochter gewesen sein können. Das ist ja, wenn Gott Mensch werden will, muss er sich entscheiden für ein Geschlecht. Es war sicher dienlich der damaligen patriarchalen Struktur auch, dass es ein Mann war. Ich glaube, das war auch anschlussfähig. Es hätte aber auch eine Frau sein können.
Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass die wichtigste Botschaft des Christentums überhaupt ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja, das hat ja sogar Jesus selber gesagt, als er gefragt wurde, welches ist denn das größte Gebot, hat er gesagt. Und es ist eben ein Doppelgebot: Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, dieser Dreischritt ist ein Zentrum der christlichen Spiritualität.
Bedarf es für diese Botschaft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, des ganzen Überbaus mit Gottvater und seinem Sohn und dem Heiligen Geist? Viele Menschen sagen, die Botschaft ist mir wichtig, alles andere im Grunde genommen ein bisschen nachrangig, wenn nicht antiquiert.
Natürlich kann man auch sagen, ich bleibe bei diesem Kern, bei dieser Nächstenliebe. Und Jesus hat ja selber auch gesagt, das, was am Schluss zählt, ist eigentlich auch das, was du meinem Nächsten tust oder dem geringsten Bruder. Sie kennen vielleicht diese Worte aus dem Matthäusevangelium.
25, 31 bis 40.
Oh ja, da sind Sie gut, genau.
Aber nochmals die Frage, und ich gehe gerne auf Geschlechterbilder ein. Glauben Sie wirklich, dass Jesus Gottes Sohn war?
Ja, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn war. Das ist eine Überzeugung, die gewachsen ist in der Umwelt und dann auch nach seinem Tod, dass die Menschen erkannt haben, dass in diesem Leben sich Gott offenbart hat, und sie haben das auch so tradiert in den biblischen Geschichten, in den biblischen Erzählungen, in den Ausführungen des ersten Theologen eigentlich, des Apostel Paulus.
Aber ist das ein Sinnbild, oder Sie glauben, er war leibhaftig der Sohn Gottes?
Diese Einmaligkeit dieses Jesus von Nazareth, seiner Menschlichkeit, er war ja ganz Mensch, er ist geboren, wurde geboren von einer Frau, das ganze Risiko einer Geburt, das Gefährliche, dort hat sich Gott gezeigt in diesem Moment. Das feiern wir dann eben auch an Weihnachten, aber dann auch sein Leben, in dem er ein ganz anderes Bild von Gott vermittelt hat, ein neues Bild, dass Gott ein liebendes Gegenüber ist, und dann eben auch in seinem Tod, in dem er sich dort dieser Kreuzigung hingegeben hat, dass sich dort Gott offenbart hat, ja, das glaube ich.
Muss es denn wirklich leibhaftig Gott auf Erden gewesen sein? Ist nicht auch eine unglaubliche Anmaßung darin zu sagen, wir Christen sind diejenigen, die Gottes Sohn auf Erde gehabt haben? Das ist ja fast schon der Anspruch, dass man besser ist als die Buddhisten, besser ist als die Muslime, besser ist als die Shintoisten und.
Ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass man sagt, wenn wir glauben, dass in Jesus Christus sich Gott offenbart hat, wir dann alles andere ausschließen.
Aber nicht nur offenbart, sondern Gottes Sohn.
Der Absolutheitsanspruch ist vielleicht eher etwas, das an mich selber gestellt wird, indem ich den Mut habe, mich in einen Glauben, in ein 2000 2000- oder 3000-jährige Tradition zu vertiefen und dort mit dieser Auseinandersetzung mein Leben, mein spirituelles Leben zu entwickeln.
Aber die Jüdinnen und Juden, die Musliminnen und Muslimen sehen in Jesus einen Propheten. Reicht das nicht, dass er Prophet wäre? Muss er Gottes Sohn sein?
Und das ist eine Verkürzung, wenn wir sagen, es ist einfach ein guter Mensch gewesen, er hat uns von Gott erzählt, oder wenn wir sagen, genau in diesem Menschen hat sich Gott offenbart. Ich glaube, eine zentrale Aussage des christlichen Glaubens ist eben diese Menschwerdung, oder dass wir glauben, dass Gott nicht irgendwo in den oberen Sphären oder wo auch immer schwebt, sondern dass Gott Mensch geworden ist. Und da braucht es eine konkrete historische Figur halt auch. Und dass wir sagen, in diesem Menschen haben wir ein Stück von Gott erkannt.
Aber in vielen sogenannten Naturreligionen ist Gott auch allgegenwärtig in der Natur, nicht einfach verkürzt auf einen Gottessohn, sondern allgegenwärtig in unserer Umwelt, in der Natur, weswegen sie manchmal die Natur auch viel stärker respektieren, als es das Christentum getan hat.
Wir sagen, die Natur ist, wie wir Menschen, eben ein Geschöpf, und sie ist nicht Gott selber. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Aber am Schluss zählt ja dann eben doch auch, wie wir diese Verantwortung für die Natur, mit der Natur, die Mitgeschöpflichkeit wahrnehmen. Wenn das Menschen in einer Naturreligion auf eine sehr überzeugende Weise auch tun, dann können wir von ihnen auch lernen. Und sicher hat die Instrumentalisierung der Natur ein großes Verhängnis gebracht über uns, aber es hat eben auch eine unglaubliche Entwicklung gebracht, von der wir alle ja auch profitieren. Es hat nie immer nur schwarz und weiß.
Und macht euch die Erde untertan. Haben Sie mit diesem biblischen Satz Ihre Mühe?
Wenn sich der Mensch über die Natur stellt mit diesem Satz, dann habe ich Mühe.
Aber der Satz ist eine Einladung, sich über die Natur zu stellen.
Nein, der Satz ist eine Einladung, für die Natur auch Verantwortung zu übernehmen.
Mit der Untertanenschaft der Natur.
Man kann diesen Satz nicht eins zu eins in die heutige Zeit übernehmen. Er stammt aus einer Zeit, in der die Natur eine Bedrohung war, die Menschen der Natur ungeschützt ausgeliefert waren, und dort die Zusage übernimmt Verantwortung und tretet auch der Natur gegenüber. Ich glaube, das ist die Kernaussage.
Das ist eine neue Interpretation, sie ist nicht Jahrzehnte alt. Heißt das, dass das Christentum mit ein Faktor war für die Naturzerstörung? Mit diesem Satz, macht euch die Erde untertan?
Die christliche Kultur war sicher mit ein Teil nach der Aufklärung auch, dass hier auch eine Ausbeutung ermöglicht wurde. Diesem Rausch der Technik, die uns ja sehr viel auch ermöglicht hat, auch sehr viel Gutes gebracht hat, und das verdanken wir einer abendländisch-christlichen Kultur, aber eben auch die Schattenseiten. Und ich glaube, dass die biblische Botschaft, die uns, zu der müssen wir wieder zurückfinden, oder, dass die biblische Botschaft auch sagt, ihr seid auch verantwortlich, ihr seid auch mitgeschöpflich und nicht einfach für diese Natur. Ich glaube, da müssen wir wieder zurückgewinnen. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass schon in den 70er, 80er Jahren oder die ökumenische Bewegung sich gesagt hat, es braucht eine Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung. Das ist etwas, woran wir jetzt auch mit dieser auch in der christlichen Kultur, in der ökumenischen Bewegung seit 40, 50 Jahren daran arbeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Dinge wieder ins Lot bringen kann.
Die Frage geht an die erste Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Rita Famos, ist Gott ein Mann oder eine Frau? Hat er überhaupt ein Geschlecht?
Mann und Frau sind ein Abbild Gottes. Das heißt, wenn ich mir das überlege, dann muss Gott männlich und weibliche Aspekte haben. Dann auch das Bilderverbot. Du sollst dir kein Bildnis machen.
Wären Sie für ein Bilderverbot heute?
Nein, der Mensch braucht Bilder. Wichtig ist, dass er seine Bilder nicht absolut setzt und damit andere ausschließt oder sich selber auch diesen Gott zurechtdrückt. Ich glaube, das ist ja das auch, was wir von den jüdischen Glaubenden lernen, die sagen, also Gott ist so heilig, ich darf seinen Namen gar nicht aussprechen. Also und ich glaube, diesen Respekt dieses immer während des Suchen nach Gott und ihn nicht verabsolutieren, so wie ich ihn jetzt erlebe oder mir vorstelle. Ich glaube, das ist die Aufforderung des Bilderverbots. Aber dass ich, und die Bibel selber braucht ja dann immer wieder viele Bilder. Gott ist wie eine Mutter, die dich tröstet oder wie ein Feuer, das dich befeuert oder was auch immer. Gerade die Bibel braucht ja dann selber auch viele Bilder. Wichtig ist, dass wir diese Bilder nicht absolut setzen, sondern nur als Hilfe nehmen, uns dem Göttlichen zu nähern.
Ist es an der Zeit, die Bilder zu ändern? Könnten Sie sich vorstellen, in evangelisch-reformierten Kirchen, dass eine Frau am Kreuz wäre und nicht ein Mann?
Ja gut, bei Jesus ist es dann wieder etwas schwierig, weil Jesus ja auch eine historische Figur war. Aber wenn wir dann sehen, wie Jesus mit den Frauen umgegangen ist, auf Augenhöhe auch, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen hinter diese geschlechtliche Definition von Gott zurücktreten und sagen, eben Gott ist ein Gegenüber, wir nähern uns, wir können ihn aber nie ganz erfassen.
Sie sind Vertreterin einer Kirche, die den Bildersturm auch mit auslöste, also letztlich die Entfernung vieler Bilder aus den Kirchen. Einer Konfession des Worts, einer Konfession der Schrift, mit dem Buchdruck entstand letztlich die Reformation. Mhm. Ist das in einem audiovisuellen Zeitalter, wo das Bild so sehr vorherrscht, ein Nachteil? Ist Ihre Kirche übermäßig nüchtern im Vergleich beispielsweise zur katholischen Kirche, die gleichsam multimedial ist, mit Bild und Ton und selbst auch Düften, Weihrauch und?
Die Reformation hat das sozusagen das Schriftprinzip eingeführt oder gefordert, um den Menschen eine Mündigkeit zurückzugeben, eine Deutungshoheit. Oder das Problem der Bilder ist, dass sie immer auch gedeutet werden müssen. Und damals hat die katholische Kirche sich selber die Deutungshoheit für die Bilder genommen und so auch die Menschen auch unterdrückt oder religiös bevormundet. Und die Reformation hat gesagt, es braucht das Schriftprinzip, jeder Mensch muss sich selber ein Bild machen können oder den Bildern eine Sprache geben können. Und deshalb hat die Reformation das Schriftprinzip eingeführt. Natürlich sind wir dadurch auch ein Stück weit gerade die Reformation zwinglianischer Prägung ein Stück weit nüchtern geworden, sagen wir auch vergeistigt geworden. Aber ich glaube, es kommt auch einer Kultur entgegen, die in der Spiritualität, in der Meditation, in der auch zum Teil, also auch bilderlos sich der Transzendenz nähert.
Fehlt Ihrer Konfession die Sinnlichkeit?
Vielleicht manchmal schon. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eben das sage ich auch zu uns Reformierten, dass man sich nicht absolut setzt. Also da können wir wirklich von den Katholiken auch lernen. Es gibt Es ist etwas Wunderbares, Kerzen anzuzünden und sich daran zu erinnern, dass der Glaube auch ein Licht ist in dunklen Zeiten. Es ist etwas Wunderbares, sich unter das Kreuz zu stellen, diese Zeichenhandlung. Ich glaube, da können wir auch viel lernen. Wichtig ist, dass der Mensch dabei ein mündiges Wesen bleibt und seinen Glauben selber deuten kann. Und das ist unser Schriftprinzip, das wir da gegenübergestellt haben. Aber ganz sicher sind wir eher auf der nüchternen Seite, wobei ich muss sagen, die reformierte Tradition oder die evangelische Tradition der Kirchenmusik, die eine lange Tradition hat, beim Genfer Psalter angefangen hat, über dann die vielen Choräle, also das ist ja etwas sehr Sinnliches, etwas sehr Ganzheitliches und eine wichtige Tradition der reformierten oder der evangelischen Kirchen und ganz so nüchtern, wie wir hingestellt werden, sind wir doch auch nicht.
Sentimentalität wie an Weihnachten sehr wohl, aber sinnlicher Überschwang wie beispielsweise im Katholizismus oder in der orthodoxen Kirche nicht.
Also gut, jetzt die Gegenüberstellung von Sentimentalität und Sinnlichkeit finde ich etwas schwierig, aber dass Weihnachten, das ja eben mit sehr vielen Bildern auch lebt, auch biblischen Bildern, eben diesem Licht, diesem Paar, dieser Familie und dieser Sehnsucht auch nachgeht, der nach Geborgenheit, nach Wärme, nach Familienzusammenhalt. Das finde ich sehr wichtig. Ganz wichtig ist ja, aber da auch in dieser Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Familie, dass man auch sagt, Jesus hat eben auch gerade gesagt, es gibt auch eine größere Familie. Es sind ja nicht alle Familien intakt. Es sind viele Familien auch keine Heimat mehr für die Menschen. Und dass Jesus dann auch gesagt hat, wir sind eine größere Gemeinschaft. Das ist zum Beispiel eine Botschaft, die gerade in China im Moment, wo sehr viele Wanderarbeiter abgeschieden sind von ihren Familien und in christlichen Kirchen plötzlich eine Ersatzfamilie finden. Das ist mit ein Grund, weshalb in China zum Beispiel das Christentum am Wachsen ist.
Sie haben einmal bezeichnet die katholische Kirche, die Sie erwähnten, als, ich zitiere, eine Meisterin der Materialisierung von Glauben. Da verkörpert sich anhand von Bildern und Kerzen und Dekor und Kostüme, müsste man fast sagen, der Glaube. Und gleichzeitig ist nicht nur Bewunderung, sondern auch Ernüchterung gegenüber der katholischen Kirche. Ich zitiere sie: Es macht sich eine gewisse Ernüchterung breit, die abwertenden Verlautbarungen aus Rom zu den evangelischen Kirchen sind nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen, die sich jahrelang für die Ökumene stark gemacht haben. Sind Sie voll und ganz desillusioniert?
Nein, ich bin überhaupt nicht desillusioniert. Oder es gibt immer die Ökumene an der Basis, die leben wir in unseren Freundschaften, zum Teil in den Familien sind wir ökumenisch miteinander unterwegs. Wir leben es in den Kirchgemeinden. Ich habe jahrelang in ökumenischen Projekten, in Spitalseelsorge, Gefängnisseelsorge gearbeitet. Da bin ich überhaupt nicht desillusioniert. Da sind wir zusammengewachsen und miteinander unterwegs. Ein bisschen desillusioniert bin ich von der offiziellen theologischen Debatte, die irgendwie feststeckt und eben auch von Rom aus Signale kommen, dass es einfach eine Kirche gibt und Ökumene heißt, dass wir uns dieser einen Kirche wieder annähern und wir Evangelischen gehen eher davon aus, dass die Kirche eben genau davon lebt, dass es verschiedene Vergemeinschaftungen gibt mit ihren Traditionen und dass genau dieser ein gewisser Wettbewerb auch uns davor bewahrt, theologisch zu erstarren. Und ich genau diese Bilderdebatte, diese Sinnlichkeitsdebatte, die hat uns Reformierten auch wieder gezeigt, dass es ein wirkliches Bedürfnis der Menschen ist, Bilder zu haben. Und ja, wir haben wieder Osterfeuer, Taufkerzen, wir haben auch vieles wieder eingeführt und von unseren katholischen Glaubensgeschwistern gelernt.
Oder von den Freikirchen gelernt, die sie stark konkurrenzieren und die genau an das appellieren, was der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz fehlt, nämlich diese eben erwähnte Sinnlichkeit?
Die Freikirchen, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie an die Sinnlichkeit appellieren.
Das sind Gottesdienste, die zu regelrechten Shows.
Ja, genau. Also die arbeiten mit modernen Technologien, mit modernen multivisionellen Ausdrucksformen. Aber im Zentrum steht natürlich ganz klar die Verkündigung, die Predigt. Sie arbeiten mit moderner Musik, klar. Da haben wir ja ebenfalls viel gelernt. Wir haben mittlerweile, wenn Sie sich umschauen in unseren reformierten Kirchen Land auf, Land ab, haben wir eine unglaubliche Vielfalt von Gottesdienstformen. Sie können auch in die Street Church in Zürich gehen, die jungen Menschen, und finden dort mit einer soliden reformierten Theologie ebenfalls diese moderne Ausdrucksform, aber sie können eben auch in einen Kantorte-Gottesdienst im Großmünster oder im Fraumünster gehen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir indem wir uns auch als Volkskirche verstehen, eben diese Vielfalt auch abbilden. Und die Freikirchen sprechen dann immer jeweils ein Segment ab. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir sagen aber, wir leben auch eben innerhalb unserer Kirche von dieser Vielfalt, die sich gegenseitig inspiriert und die diese Kirche sich weiterentwickeln lässt. Oder?
Und diese Vielfalt will die katholische Kirche nicht gelten lassen. Und Sie wollen zum Beispiel zunächst einmal die Debatte über das gemeinsame Abendmahl von Katholiken und Protestanten einfach links liegen lassen, weil sie nichts mehr bringt und die katholische Kirche dies verboten hat.
Ich glaube, es braucht so wie ein Moratorium, dass wir sagen, wir haben jetzt...
Also Sie kommen nicht mehr voran.
Im Moment, die theologische Debatte kommt nicht voran und ich glaube, das scheitert auch an diesem Amtsverständnis der katholischen Kirche, dass sie sagen, nur ein geweihter Priester kann diese Eucharistie vollziehen. Aber die katholische Kirche steckt ja selber auch fest, indem sie ihre ganzen 50% Frauen ausschließen von diesem Priesteramt. Also sie steckt ja dort selber fest. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, das Abendmahl ist zentral, aber dass wir jetzt auch ehrlich sind und sagen, solange sich da in Rom theologisch nichts bewegen lässt, und wir haben, glaube ich, alle unsere Argumente jetzt in einer jahrelangen Debatte auch ausgebreitet, dass wir sagen, wir machen ein Moratorium. Sehen Sie, ich habe 1989 in der DDR studiert und gelebt und ich hätte nie gedacht, dass dort etwas in Bewegung kommt. Und ich habe so, und dann hat sich sehr viel bewegt. Das ist für mich so eine Art ein Urerlebnis, dass sich etwas bewegen kann. Out of the blue, es war natürlich nicht out of the blue, aber so habe ich auch die Hoffnung, dass wenn wir uns jetzt diese Konzentration auf der Abendmahlsdebatte, wenn wir uns ein bisschen von der entspannen und sagen, wir warten auch mal, vielleicht kommt, dann ist dann die Zeit reif für einen Neueinstieg. Ich glaube, das ist wichtig.
Und es gibt oder übernächsten Papst ist Papst Franziskus vielleicht gar nicht der Fortschrittliche, als der manchmal hingestellt wird?
Ich maße mir nicht an, hier ein Urteil zu sprechen, aber es ist schon klar oder offensichtlich, dass gerade diese Frauendebatte halt immer noch sehr fest steckt. Und Wobei jetzt gerade die Schweizer Bischöfe waren jetzt gerade in Rom und sie haben gesagt, dass der Papst gesagt hätte, es braucht halt Zeit. Und das ist eigentlich etwas Neues, weil bis jetzt kam immer, das geht nicht. Und jetzt heißt es plötzlich, es braucht Zeit. Also es gibt schon eigentlich einige Hoffnungssignale, dass sich etwas bewegen kann.
Es braucht Zeit, aber während dieser Zeit verlieren sie Gläubige am laufenden Band. Und noch nie gab es so wenige Mitglieder der großen Konfessionen in der Schweiz. Und das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut in St. Gallen erhebt zwei Hypothesen. Während jüngere Menschen angeben, keinen Glauben zu haben oder diesen verloren haben, geben Menschen zwischen 40 und 75 Jahre an, dass sie mit den öffentlichen Stellungnahmen ihrer Religionsgemeinschaft unzufrieden waren. Und zweite Hypothese, tendenziell ist die Kirchenaustrittsrate in kleineren ländlichen Kantonen niedriger als in größeren, eher städtisch geprägten. Besonders hoch ist sie in den Kantonen Basel-Stadt, Solothurn und im Aargau. Die Austrittsrate der Reformierten ist in der Mehrheit der Kantone zudem etwas höher als bei den Katholiken.
Ja, ein Problem, dem wir uns stellen müssen. Und es gibt aus meiner Sicht da immer zwei Dinge zu sagen. Das eine ist, und da will ich nichts schönreden, aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Tendenz, ein Phänomen, dass Menschen sich abwenden von altehrwürdigen Institutionen, dass Menschen sich nicht mehr verbindlich einer Institution zugehörig fühlen wollen, das merken die traditionellen politischen Parteien. Man macht Politik in NGOs. Das merkt eine altehrwürdige Institution wie SRF, dass die Menschen nicht einfach SRF schauen, sondern sich dort abwenden. Das merkt die Armee. Da sind wir als Religionsgemeinschaft helvetische in einer gesamtgesellschaftlichen Tendenz dieser Institutionen Verdrossenheit. Man will on demand genau sich sein eigenes Sample zusammenstellen. Das ist einfach eine Tatsache, der müssen wir uns stellen. Früher, bis vor 50 Jahren, gehörte man zu einer Konfession, weil die Eltern dazu gehört haben und man vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatte, so viele andere kennenzulernen. Heute sind diejenigen bei einer Konfession, die sich bewusst dafür entscheiden. Das ist halt ein Transformationsprozess, bei dem wir auch Mitglieder verlieren. Aber das andere ist dann auch, dass wir uns selbstkritisch hinterfragen, was können wir besser machen? Es ist ja schon erstaunlich. Was können wir besser machen? Wir müssen flexibler werden in der Mitgliedschaft, dass Leute eben nicht nur dort Mitglied der reformierten Kirche sein können, wo sie gerade per Zufall wohnen und vielleicht jetzt keinen Zugang haben zu dieser Pfarrperson, sondern dass man sagen kann, ich kann auch Mitglied werden beim Stadtkloster oder bei der Street Church oder bei der offenen Kirche in Basel, ohne gerade dort zu wohnen. Ich glaube, das ist etwas, was wir dazu beitragen können. Und ich glaube, und das ist fast schwieriger, wir müssen eine Sprache finden, oder wir müssen vielsprachig werden, oder unsere theologische Sprache, unsere Frömmigkeitssprache ist vielleicht auch nicht mehr anschlussfähig. Und ich merke, wenn man mehr Zeit hat als gerade nur 10 Sekunden, um ein Statement abzugeben, dass die Menschen auch wieder zuhören. Ich glaube, die zunehmende Enttraditionalisierung macht plötzlich auch wieder neugierig, wenn man nicht dieselben biblischen Geschichten schon 100-mal in der Sonntagsschule und im Unterricht gehört hat, sondern plötzlich neu Zugang findet zu einer 2000-jährigen Tradition plötzlich wieder merkt, welche Kraft da drin ist. Ich glaube, wir müssen vielsprachig werden, sprachfähiger auch werden. Deshalb haben wir zum Beispiel auch ein Handlungsfeld Kommunikation jetzt beschlossen, die Synode der reformierten Kirche, um kommunikativer zu werden.
Aber wenn man Mitglieder verliert und verliert und verliert, Ist da eine depressive Stimmung in der evangelisch-reformierten Kirche?
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so in einer depressiven Stimmung sind. Also es ist eine Kirche, die jetzt über in den reformierten Kantonen über Jahrhunderte auch eine Monopolstellung hatte und diese Monopolstellung jetzt auch verloren hat und sich in einer pluralistischen Gesellschaft wiederfindet. Das ist schmerzhaft, das ist ein Trauerprozess, man findet sich in einer neuen Welt wieder. Mir ist es aber ein Anliegen, und das habe ich jetzt in diesem ersten Jahr auch versucht, immer wieder zu erzählen, oder unsere Kraft ist eigentlich nicht in der Macht oder überzahlenmäßigen Übervertretung, sondern die biblischen Bilder oder auch unsere Kirchengeschichte erzählen eine ganz andere Sprache, oder? Also die Sprache vom kleinen Samenkorn oder die Sprache vom Sauerteig, dass da etwas ganz Kleines, etwas durchsäuert, also da ist unsere Kraft.
Zurück zu den frühen Reformatoren, die auch nur eine Handvoll waren. Ist das Ihre Vision?
Das ist nicht meine Vision, aber es ist mir wichtig. Also wir haben immer noch 2 Millionen Mitglieder. Nach den Katholiken sind wir die zweitgrößte Organisation auf freiwilliger Basis in diesem Land. Das muss man auch immer wieder betonen. So klein, wie wir geredet werden, sind wir eigentlich gar nicht. Aber es hat auch etwas Verführerisches, wenn man eine Mehrheitsreligion ist. Das hat dem Christentum nicht immer gut getan. Und auch zu sagen, auch eine wir sind, ich würde nicht sagen, wir sind eine Minderheit, aber auch eine kleine Gemeinschaft hat das Potenzial, gesellschaftlich wirksam zu werden. Und das ist unsere Kraft, das ist unsere Überzeugung. Wir haben in der biblischen Tradition so viele Bilder vom David und Goliath, eben über den Sauerteig, über Jesus, der sagt, es ist die kleine Herde, der das Reich Gottes anvertraut wird. Ich glaube, in diese Kraft, in dieses Selbstverständnis müssen wir wieder hineinkommen.
Als Sie in Halle, ganz im Osten von Sachsen, in der damaligen DDR studierten, da beobachteten sie, eine kleine unterdrückte Kirche war plötzlich eine große dynamische Kraft für die Wende. Kirche kann also unabhängig von den Mitgliederzahlen relevant bleiben. Warum haben Sie in der DDR studiert, neben Bern und Richmond in den USA?
Ja, ich war neugierig, evangelische Kirche in anderen Kontexten kennenzulernen. Da war die USA, die Trennung von Kirche und Staat, gab gar nie eine Verbindung. Also es haben die Einwanderer so eingerichtet, weil sie eben auch darunter gelitten haben. Und ich wollte eben auch in der damaligen DDR eine Kirche in der Unterdrückung oder kennenlernen. Aber es hatte auch etwas ganz Praktisches. Die Universität Bern hatte ein Austauschprogramm mit der Universität Halle und ich habe dann dieses Stipendium auch erhalten, Aber der Grund war eigentlich, dort diese Kirche in dieser Ausnahmesituation kennenzulernen.
Fühlten Sie sich unwohl in diesem diktatorischen Deutschland?
Ich habe gelebt in einem reformierten Studentenhaus, also Haus für Studierende, in einer Gemeinschaft von Menschen, die gelernt haben, mit dieser Diktatur zu leben, die auch darunter gelitten haben, aber eben auch dann gerade in 88, als ich dort begonnen habe zu studieren, eben auch diese Gesprächsgruppen, diese Widerstandsgruppen, diese Ökologiegruppen gegründet haben. Ich habe dort auch ganz viel Zuversicht und Kraft erlebt, die Menschen aus dem christlichen Glauben, aus ihrem evangelischen Glauben geschöpft haben. Also es war, und in dem Sinn habe ich eben auch diese Hoffnung oder diese Kraft gespürt, und deshalb habe ich mich nicht einfach unwohl gefühlt. Ich wurde dann aber auch, ich musste Marxismus, Leninismus, das war eine Bedingung, dass ich diese Vorlesungen auch besuche, und dort wird es einem natürlich schon unwohl, weil man dort erwachsene Studierende können keine Fragen stellen, können nur also Sie konnten damit umgehen, aber offiziell durften sie keine Fragen stellen. Es wurde keine Diskussion über Marxismus, Leninismus möglich, sondern es war eine Indoktrination. Und dort wird man natürlich schon nervös.
Der ostdeutsche Protestantismus war ein Kristallisationspunkt derer, die in der DDR die Befreiung wollten. Sie spielte diese Kirche eine entscheidende Rolle nach dem Mauerfall und im Vorfeld des Mauerfalls. Mhm. Und dann plötzlich laufen auch dort die Gläubigen in Scharen davon. Also ein Höhepunkt dieser Kirche und wenige Jahre später wieder leere Kirchensäle.
Genau, das ist, ich habe Freundinnen, die sind dort Pastorinnen und erleben das, also sind alleine zuständig für sieben Kirchen und sieben Kirchgemeinderäte oder Kirchenräte, die sie da bedienen müssen. Und ja, das ist wirklich auch etwas Trauriges. Sie hatten eigentlich etwas anderes gehofft, dass sie von dieser Kraft, die Kirche hat damals ja auch die Türen geöffnet. Dort haben sich ganz viele Menschen auch versammelt.
Zum Beispiel die Kreuzkirche in Dresden.
Ja, die Kreuzkirche, dort habe ich ein Kirchenpraktikum gemacht bei einer Pastorin, die eben genau das gemacht hat oder die Kirche geöffnet und diesen Raum geboten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Kirche nicht immer auch verzweckt oder und sagt, und davon wollen wir jetzt profitieren. Es ist wie es gibt jetzt in Zürich Kirchgemeinde ihre Räume öffnen für die Klimajugend, auch wenn die Klimajugend sich vielleicht nicht nur christlich versteht. Aber ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir haben. Und ja, die Ernüchterung in den Kirchen des der neuen Bundesländer ist groß, aber sie sind auch immer noch eben angebunden an diese Kraft. Sie waren ja auch, bevor diese große Gesprächsrunden und Montagsgebete begonnen haben, waren sie ja auch eine kleine Kirche und sind es jetzt wieder. Aber ich glaube, eben wichtig ist, immer wieder zurückzufinden zum Auftrag, zur Kraft, zum Potenzial, das man hat, unabhängig von der Größe.
Und jetzt steht Ihre Kirche unter Druck, weil wachsende Kräfte letztlich ihr eine Politisierung vorwerfen, dadurch, dass sich 650 Pfarreien und Kirchgemeinden zum Abstimmungskomitee Kirche für Konzernverantwortung bei der Konzernverantwortungsinitiative zusammengeschlossen hatten, dass die Kirchen und die Kirchtürme beflaggt wurden. Ihnen wird vorgeworfen, es würden propagandistische Predigten gehalten und die Jungfreisinnigen in Aargau, Thurgau, Bern und St. Gallen haben Stimmrechtsbeschwerden eingereicht. Sie erhoffen sich ein Leiturteil zum Bundesgericht bis hin zur vollständigen Trennung von Kirche und Staat. Man will sie entpolitisieren? Werden sie noch politischer?
Wir waren immer politisch, also christliche Spiritualität führt immer auch in die Gemeinschaft und in die Verantwortung der Gemeinschaft, der christliche Ethik. Und somit ist man immer politisch in dem Sinn, dass man sich eingibt in die Probleme der Zeit. In dem Sinn kann man uns nicht entpolitisieren, weil wir sonst unsere Identität aufgeben würden. Bei der Konzernverantwortungsinitiative war es ein Phänomen oder ein Problem, dass wir, glaube ich, vergessen haben, den innerkirchlichen Diskurs rechtzeitig anzugehen oder und Meinungsbildungsprozess innerhalb von unseren Kirchen, weil es gab in unserer Kirche eben auch sehr viele Leute, die das Problem, dass ja unsere Hilfswerke aufs Tapet gebracht haben, also Brot für alle mit seinen Aktionen und Fastenopfer, die gesagt haben, es gibt ein Problem mit diesen multinationalen Konzernen. Die haben das aufs Tapet gebracht, das Problem hat niemand bestritten. Aber der Lösungsansatz mit dieser Verantwortung, mit dieser juristischen Verfolgbarkeit, auch in die zweite Verantwortung, für die man gar keinen Einfluss hat, das haben auch reformierte Christen problematisch angesehen. Und wir hätten, glaube ich, oder die Kirche hätte früher diesen Diskurs über die Lösungen auch führen sollen. Und dann sind die Befürworter, haben dann auch mit anderen NGOs zusammengearbeitet und so auch eine Oberhand gewonnen, die anderen Reformierten, ich spreche jetzt von meiner Kirche, bei der katholischen Kirche ist das genau dasselbe, da haben sich Menschen in nicht ernst genommen gefühlt in ihrer reformierten Mündigkeit, die gesagt haben, es gibt auch andere Lösungswege. Und
Sie waren für die Konzernverantwortungsinitiative?
Ich persönlich habe für die Konzernverantwortungsinitiative gestummen damals. Ich war aber auch noch nicht Präsidentin, ich war damals operativ in der Zürcher Kirche tätig. Auch der Rat EKS hat sich dafür ausgedrückt. Aber ich glaube, die Art, wie man aufgetreten ist, und ich glaube, das fast zum Überlaufen gebracht hat, hat die Beflaggung der Kirchen. Oder das war das letzte Mal, als das in Europa stattgefunden hat, im Nationalsozialismus. Und die Kirchentürme sind ein Ausdruck, ein sehr dominantes städtebauliches oder Monument, und das zu beflaggen mit einer Parole, ich glaube, das war einfach ein Fehler und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und ich glaube, niemand behauptet, dass Kirchen nicht auch zu Themen, die sie und ihre Ethik betreffen, sich politisch äußern dürfen. Aber es ist, wie ich es jetzt schon mehrmals in diesem Gespräch gesagt habe, auch dieser Absolutheitsanspruch auch ein Stück weit. Also man ist nur ein guter Christ, wenn man jetzt für die Konzernverantwortung ist. Das war, glaube ich, problematisch und das haben uns zu Recht viele eigene Mitglieder auch übel genommen, sind auch zur Kirche auszutreten. Das finde ich zwar schade, wenn man wegen einer politischen Aktion dann gleich zur Kirche austritt. Das bedauere ich sehr, finde ich auch aber ein bisschen verkürzt gedacht, oder? Also, dass man sagt, wir haben ja, es gibt keine Kirche, die so basisdemokratische Strukturen hat wie die Reformierten, und ich glaube, es ist auch ein Appell, dass man sich eben rechtzeitig auch einbringt, und wir haben viele Möglichkeiten, oder? Also, Kirchgemeindeversammlungen, die darüber entscheiden. Ich glaube, die Pauluskirche, die man überall sah mit ihrer Flagge, das war ein Entscheid der Kirchgemeindeversammlung, diese Flagge an den Turm zu hängen.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass unter Ihrer Ägide die evangelische reformierte Kirche der Schweiz eher etwas weniger profiliert sein wird in politischen Fragen?
Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, mein Anliegen ist, dass wir den innerkirchlichen Dialog sorgfältiger führen und rechtzeitig führen. Ich glaube, es kam ja auch so in ein Machtvakuum, diese Konzernverantwortungsinitiative, als eben gerade der Präsident zurückgetreten war und noch keine neue Präsidentschaft und der Rat sehr beschäftigt war mit dieser Aufarbeitung dieser Geschichte, und deshalb wurde dieser Dialog nicht rechtzeitig geführt, und ich glaube, ich werde mich dafür einsetzen, dass wir eine dialogfähige Kirche werden, eine Kirche, in der gestritten wird, auch im guten Sinn gestritten wird über politische Lösungen. Politik ist immer ein Versuch nach Kompromissen, um Lösungen zu finden, und dann gehen die Menschen, die reformierten Mitglieder in die Parteien, wo sie sich überall vernetzen, und bringen das christlich argumentativ auch ein. Aber wichtig ist mir auch, dass wir sind keine Partei, sondern wir sind eine Glaubensgemeinschaft, die sich auch auseinandersetzt mit Zeitfragen, mit den Herausforderungen der Zeit.
Sie haben Ihren Vorgänger angesprochen, Gottfried Locher, der zurückgetreten ist, ihm wurden Grenzverletzungen vorgehalten, sexueller und psychischer Art. Und 2018 bereits waren Sie gegen ihn angetreten und jetzt nach seinem Rücktritt sind Sie Präsidentin geworden. Aber es gab auch bei der Aufarbeitung dieses Falls viel hin und her. Die Geschäftsprüfungskommission sagte zur Arbeit der Untersuchungskommission, sie hat ihre Aufgabe nicht erfüllt, die Verfahrensgrundsätze wurden missachtet, rechtliches Gehör ist nicht gewährt worden, materielle Erwägungen der Untersuchungskommission sind nicht erhärtet, sie bestehen aus Vermutungen und Interpretationen. Das ist starker Tobak.
Die Untersuchungskommission hat auch aufgezeigt, dass eben auch, das war vielleicht auch ein Problem dieser Krise, dass die Geschäftsprüfungskommission hier oft zu wenig kritisch war in der Geschäftsprüfung der Geschäfte des Rates und des Präsidenten. Und das ist bei der Geschäftsprüfungskommission auf Kritik gestoßen, das mit dem rechtlichen Gehör, das hat sie nicht generell gesagt, sondern sie wurde von der Untersuchungskommission nicht angehört.
Die Frau von Gottfried Locher sprach von Inquisition gegen ihren Mann.
Ja, wenn Beschwerden in einer Institution auftreten bezüglich Grenzverletzungen, Grenzüberschreitungen, Verletzung persönlicher Integrität, dann kann eine Institution nicht warten, bis eine juristische Anklage gemacht wird, sondern es braucht eine interne Untersuchung. Das muss jede Schule machen, wenn gegen einen Lehrer so etwas gesagt wird. Und das haben wir gesagt, haben wir gemacht oder hat die Kirche damals gemacht. Sie hat ein renommiertes Anwaltsbüro, übrigens dasselbe, das Macklingen untersucht hat, beauftragt, dieser Beschwerde nachzugehen.
Macklingen, Sie meinen jetzt die Turnerinnen?
Ja, genau, das VBS, hat ja auch Frau Amherd dieses Advokaturbüro, das sehr spezialisiert ist, auch über solche Verletzungen von persönlicher Integrität, hat das beauftragt, das haben wir beauftragt, die haben einen Bericht geschrieben und die interne Untersuchungskommission hat den Bericht in Empfang genommen und aufgearbeitet zu Handen der Synode. Das ist keine Inquisition, das ist ein standardisiertes Vorgehen, dass jedes, und wir sind eine öffentlich-rechtliche Institution, dass jedes Unternehmen machen muss. Und Frau Locher hat dann angesprochen, eben dass es ja gar keine, und das ist auch das Narrativ der rechtsbürgerlichen Journaille, also der Weltwoche und der Nebenspalter, die sagen, solange es keine gerichtliche Verurteilung gibt, kann man nichts sagen dazu. Gerichtlich ist das wahr, es gab keine Anklage. Das hat auch mit Verjährungsfristen zu tun, das weiß man auch, aber das wird aber dort nicht gesagt. Aber die interne Untersuchung mit diesem Anwaltsbüro hat ganz klare Ergebnisse zutage gebracht und die mussten wir kommunizieren, weil eben eine Person öffentlichen Interessens betroffen war. Aber das war in dem Sinn, also ist auch ein bisschen, ich verstehe ich diese Frau, diese Ehefrau des Präsidenten, dass sie sehr, ja, das ist für sie eine unglaublich schwierige Situation. Ich möchte zu diesem Brief eigentlich gar nichts sagen, aber vielleicht, es ist ja dasselbe Narrativ eben wie Weltwoche, Nebelspalter bedienen. Ich möchte dazu sagen eben, dass es auch neben interne Untersuchungen gibt und die haben eine eindeutige Sprache gesprochen. Wir haben diesen Bericht nicht veröffentlicht, diesen Bericht des Anwaltsbüros, um auch alle zu schützen.
Zu diesem Thema noch eine letzte Frage. Ist das alles Ausdruck des Patriarchalischen in der Kirche gewesen?
Ich finde es schwierig von einer Geschichte. Es ist, ich glaube, wir haben kein grundsätzliches strukturelles Problem. Das ist eine Person, eine herausragende Person, die hier irgendwie uns in Schwierigkeiten gebracht hat. Und klar sind das patriarchale Verhaltensmuster. Und wir haben jetzt auch den Auftrag, und den ich sehr begrüße, von dieser Untersuchungskommission hier auch Sicherungen einzubauen in unsere Institution. Sicherungen, die es zum Teil auch noch auch schon bereits gibt, aber diese auch noch wirklich institutionell zu verankern, und um genau solche patriarchale Machtmuster auch aufmerksam zu werden, rechtzeitig die Notbremse zu ziehen.
Sie waren sogenannte Spezialseelsorgerin, zuständig im Kanton Zürich für die Spezialseelsorge in Spitälern, Gefängnissen, Asylzentren, Polizei, Notfällen. Und da haben Sie eingeführt eine gemeinsame Seelsorge mit muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern.
Ja, also das wäre jetzt etwas zu viel Eigenlob zu sagen, dass ich das eingeführt habe. Das war ein gemeinsames Projekt zwischen dem Kanton Zürich, den reformierten und katholischen Kirche, und ich hatte da eine spezielle Funktion, weil ich die Spezialseelsorge operativ geleitet habe und mich sehr dafür stark gemacht habe. Und der Vereinigung islamischer Organisationen im Kanton Zürich, FIOZ. Und der Ausgang waren die Spitäler, die gesagt haben, wir haben sehr viele muslimische Patientinnen, die haben spirituelle Bedürfnisse, die können ihre Religion nicht ausüben. Wir brauchen auch muslimische Seelsorgende. Und da haben wir mit dem Kanton Zürich gesagt, also wenn man in ein so hochprofessionelles Umfeld Seelsorgende integrieren wollen, dann brauchen die eine minimale Ausbildung. Und dafür haben wir uns stark gemacht und haben diese Ausbildung aufgegleist, auch mit Sicherheitsüberprüfung der Menschen, der Muslime, die dort seelsorglich tätig wurden. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für Integration des Islam. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht in den Spitälern mit diesen muslimischen Seelsorgen. Es hat ja auch sehr viel mit uns christlichen Seelsorgen gemacht. Die haben, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da haben muslimische Seelsorgende bei christlichen Seelsorgen ein Praktikum gemacht. Und das Praktikum war aber auf Augenhöhe. Die haben dann voneinander gelernt. Die Christen haben ihnen zeigt, wie tritt man in ein Spital, an ein Spitalbett, wie nimmt man das Gespräch auf, aber dann eben auch, wie bewegt man sich in diesem Gesundheitssystem, wie bauen wir Kontakt zu den Pflegefachleuten auf. Aber sie haben dann auch von muslimischen Seelsorgenden dann eben etwas gelernt über Islam und sein Verständnis von Krankheit und so. Und das war wirklich ein sehr schönes interreligiöses Projekt.
Und daraus ist fast schon etwas wie eine Weihnachtsgeschichte geworden. Ich zitiere aus einem Bericht, den Sie in einer Fachzeitschrift geschrieben haben mit einem Kollegen. Von der Pflege wurde dem Seelsorgegespann ein muslimischer Patient empfohlen. Ein junger Mann aus Syrien, Flüchtling, seit einem Bombenattentat querschnittgelähmt und mit inneren Verletzungen, die immer noch nachoperiert werden. Er spreche leider nur gebrochen Englisch und sonst wohl Arabisch. Der muslimische Praktikant und die christliche Seelsorgerin betraten gemeinsam das Zimmer. Die Christin stellte die Seelsorgenden und das Gesprächsangebot auf Englisch vor. Der junge Mann reagierte skeptisch. Seelsorge kenne er nicht und sprechen helfe ihm auch nicht weiter. Abgesehen davon wolle er jetzt rauchen gehen. Und bloß kein Imam, damit hätte er keine guten Erfahrungen gemacht. Der muslimische Seelsorger sprach den Patienten freundlich auf Arabisch an, stellte sich und seine Aufgabe nochmals vor, fragte, ob er ihn zum Rauchen begleiten dürfe, und der Bann war gebrochen. Das Gesicht des jungen Syrers leuchtete auf beim Klang der arabischen Sprache. Die beiden lächelten sich an, junge Männer, Kumpels. Sie blieben fast eine Stunde auf der Raucherterrasse. Der junge Mann erzählte ihm sein ganzes Leben vom Krieg, der Flucht, von zerschlagenen Beziehungen und Träumen. In der Folgezeit entwickelte sich eine vertrauensvolle Beziehung mit mehreren Besuchen.
Ja, ein schönes Beispiel, was Seelsorge im Spital vermag, auch über, eben Menschen besuchen, ihnen ein offenes Ohr zu schenken, ihnen die Möglichkeit geben, ihr Leben, ihre Sorgen auszudrücken. Und das, glaube ich, ist eine seelsorgliche Sprache, die auch verschiedene Religionen sprechen und eine wichtige Sprache.
Eine schöne Geschichte zur Adventszeit, und jetzt steht Weihnachten an. In Pandemiezeiten werden die Kirchen leer sein?
Wir müssen schauen, wie die pandemische Lage sich entwickelt. Es wäre schmerzhaft, eine zweite Weihnacht per Zoom-Gottesdienste und kleine Aktionen durchzuführen. Aber ich denke, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und werden schauen, was möglich ist. Wichtig ist, dass die Botschaft von Weihnachten sich auf ganz verschiedene Weisen transportieren lässt und so den Weg zu den Herzen finden wird.
Rita Famos, danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr De Weck.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Republik, dem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie sind bereits Mitglied? Dann Dankeschön. Und falls nicht, lernen Sie uns kennen. Wir sind komplett werbefrei und werden von unseren Mitgliedern und Abonnentinnen finanziert. Unter republik.ch/hallo erhalten Sie für 21 Tage einen kostenlosen Zugang zu allen Artikeln und Podcasts auf republik.ch, in der Republik-App und als Newsletter.